Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und heute geht es hier natürlich noch einmal um den Mercedes 300 SL im zweiten Teil dieser Folge mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleißel, dem absoluten Experten für Flügeltürer und Roadster. Und wir reden heute hier noch über einige wirklich hörenswerte Details und Geschichten, unter anderem über sinnvolle Verbesserungen am 300 SL, über ein besonders kompliziertes und teures Ersatzteil, das ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, über das fast schon perverse Thema Schlachtfahrzeuge beim 300 SL und einen entsprechenden Schrottplatz in LA. Ja, kein Scherz, solche Sachen gab es irgendwann auch mal bei diesem Auto. Dann reden wir außerdem über das immer wieder aufregende Thema Scheunenfunde, die es natürlich auch beim 300 SL ab und zu mal gibt, über ein echtes Horrorrennen von Hans Kleißel mit seinem 300 SL in Mexiko und über eine wegfliegende Flügeltürertür in Le Mans, damit ihr endlich wisst, warum sie wirklich Flügeltür heißt. Jede Menge Gesprächsstoff also auch hier im zweiten Teil und ich würde sagen, wir steigen direkt ins Gespräch ein. Vorher gibt es hier allerdings noch das Intro für all die unter euch, die Motorikonen noch nicht abonniert haben. Also gebt euch schnell einen kleinen Ruck, setzt ein Häkchen in eurem Podcast-Player, dann seid ihr in Zukunft immer mit dabei und ich drücke hier aufs Knöpfchen für das Intro. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Gibt es Modernisierungen, die Sinn machen?
Also, was auf jeden Fall Sinn macht, ist einen Zusatzlüfter einzubauen, weil wenn die Autos 20 Minuten oder 30 Minuten im Stau stehen, dann werden die einfach heiß und fangen zu kochen an, weil es in den 50er Jahren eben diese Staus nicht gegeben hat, deswegen sind die Autos dafür nicht gebaut. Mhm. Eine zweite sinnvolle Geschichte ist der Umbau auf Scheibenbremse. Wenn man also wirklich das Auto öfter fährt und normal im Straßenverkehr bewegt, dann ist das schon unter Sicherheitsaspekten eine sinnvolle Sache, weil einfach die Scheibenbremse sicherer bremst für die Trommelbremse. Vor allen Dingen, wenn es regnet, ist die Trommelbremse sehr, wie soll ich sagen, launisch. Wenn man auf die Bremse tritt, dann weiß man nicht, ob es nach rechts oder nach links zieht. Mhm.
Und, dabei ist die ja geschlossen, ne?
Ja.
Müsste eigentlich ein bisschen regenresistenter sein, ist sie aber nicht.
Man muss Öffnungen für die Luftzirkulation haben zur Kühlung. Mhm. Und durch diese Öffnung geht die Feuchtigkeit auch rein. Und deswegen ist es halt im Regen mit einem Trommelbremsauto zu fahren schon eine Herausforderung, sage ich mal.
Wie ist denn das? Also ich meine, heutzutage, jeder Polo hat heutzutage Scheibenbremsen. Wie ist denn das mit Trommelbremse? Ist das einfach eine schwächere Bremse oder wie ist das Gefühl, wenn man damit rumfährt?
Also wenn eine Trommelbremse gut gemacht ist, bei trockenem Wetter merkt man eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Nur bei Regen. Mhm. Und es ist auch, sagen wir mal, kein Eingriff in die Originalität, weil man es jeder Zeit wieder rückrüsten kann. Insofern ist es kein Frevel, das zu machen. Also wir bauen manchmal auch Fünfganggetriebe in die Autos ein, um einen längeren fünften Gang zu haben, was vor allem bei Autobahnfahrt sinnvoll ist, weil der Motor nicht so hoch dreht und man da viel ein angenehmeres Reisen hat. Ne? Mhm. Und es ist dann auch ein Getriebe, was man jederzeit wieder rückrüsten kann. Insofern halte ich das durchaus vertretbar. Also in meinem eigenen Auto habe ich auch Fünfganggetriebe, weil ich dann halt auf der Autobahn wesentlich entspannter fahre, also wenn ich da mit 6.000 Touren unterwegs bin.
Was ist das dann für ein Getriebe? Kommt das auch aus der Zeit oder ist das?
Nein, also das Originalgetriebe ist relativ klein, deswegen und der Platz, den man da zur Verfügung hat, innerhalb des Gitterrahmens ist er sehr gering, sodass es also schwer war, da ein Fünfganggetriebe zu finden, was da passt. Und wir haben dann eine Sorte Getra gefunden, die ist irgendwie vor 20 Jahren mal gebaut worden, die da genau reinpasst und die verwenden wir eben.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und jetzt ein bisschen Werbung.
Carly ist euer einfaches und stressfreies Onboard-Diagnosetool fürs Auto, mit dem ihr Zeit und Geld bei der Autoreparatur und Wartung spart. Ganz egal, ob Fehlerdiagnose, Auslesen und Löschen von Fehlercodes, Auslesen und Aufzeichnen von Motor-Live-Daten oder auch das Freischalten von versteckten Funktionen, das alles und noch viel mehr könnt ihr mit Carly machen. Carly unterstützt dabei fast alle Automarken mit einem OBD-2-Stecker und die Carly-App ist natürlich für all eure iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und weil ich weiß, dass ihr als Motorikonen-Hörer echte Autoexperten seid, habe ich für euch bei meinen Freunden von Carly einen satten Preisvorteil auf die sowieso schon günstigen Preise von Carly ausgehandelt. 15% spart ihr jetzt zusätzlich bis zum 31. Oktober, wenn ihr beim Bestellen auf mycarly.com den Gutscheincode MOTORIKONEN angebt. Nochmal zu merken, mycarly.com. MYCARLY. Oder ihr klickt einfach auf den Link, den ich euch in die Shownotes von dieser Folge gestellt habe.
Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, was ihr hier so macht. Wie viele Leute sind denn hier?
Naja, ich habe schon so, wenn wir alle zusammen seit 50 bis 60 Leute, die am Werk sind. Das sind natürlich eingerechnet die Teile, Leute, Teileabteilung ist ja eine ganz wichtige Sache. Mhm. Und die Fahrer und alle, also Mechaniker und Bengler, vielleicht so 40 insgesamt. Mhm.
Und das meiste davon sind Karosserieleute oder Mechaniker, die sich um die Technik kümmern, kann man das so sagen?
Das meiste sind Mechaniker, Motorenabteilung, dann habe ich eigene Sattlerei, eigene Lackiererei. Das ist ja was unserem Betrieb.
Und das macht ja alles vor Ort hier?
Schon einzigartig macht, ja. Dass wir alles bei uns im Haus machen. Das gibt es sonst eigentlich nicht nochmal. Mhm. Bis hin eben zur Lackierung, Interieur, Einspritzpumpen, alles wird bei uns gemacht.
Wahnsinn.
Und das ist, hat natürlich viele Vorteile, weil dann die Kooperation zwischen den einzelnen Abteilungen, das ist halt viel einfacher. Also wenn jetzt der Lackierer 50 Kilometer weg ist und wenn der Lackierer feststellt, ah, der Spengler hat irgendwas vergessen, dann muss das Auto wieder zurück oder man schickt den Spengler hin. Mhm. Hier geht er 10 Meter weiter und sagt, komm, mach mal da schnell, das ist besser, das passt nicht. Und dann macht er das und dann wird das Endergebnis einfach besser, wie wenn alles irgendwo getrennt behandelt wird.
Aber wenn irgendwas nicht passt, könnt ihr auch nicht sagen, das haben die da drüben gemacht. Dann macht ihr immer das selber.
Genau, richtig. Ja, und was auch, also früher, ich meine, bei mir hat sich ja alles langsam entwickelt. Ne? Also wir haben die Motoren früher zum Schleifen weggegeben. Mhm. Jetzt haben wir die Schleiferei bei uns. Ne? Wir können also einen Motor von A bis Z bei uns machen. Und halt immer wieder mal, dass irgendwas bei der Motorinstandsetzung außer Haus nicht gut gemacht worden ist. Und dann fragt man sich, was ist denn da los? Sonst macht es ja gut. Ja, der war gerade krank, hat es der andere gemacht. Ne? Ja, und das hab mal hier unter Kontrolle.
Das heißt, es gibt auch wirklich gar keine Sachen mehr, die ihr rausgibt?
Das Einzige ist eigentlich der Chrom. Mhm. Aber sonst machen wir alles bei uns. Mhm. Mhm.
Was kriegt man noch an Teilen? Fertigt ihr da schon was nach selber? Oder bekommt man eigentlich alles auf dem Markt?
Also Mercedes ist sehr bemüht, die wichtigen Teile liefern zu können. Also wir machen ihre eigenen Nachfertigungen. Aber oft schaffen sie es halt nicht, wenn ein Teil ausgeht, das rechtzeitig nachzumachen. Und dann machen wir es eben selber. Ne? Mhm. Und wir haben da so eine Art Frühwarnsystem. Wir haben also ein sehr gut organisiertes Lager. Und wenn dann ein Teil ausgeht, dann sagt das System hier, Achtung. Und dann kommt die Repro-Abteilung ins Spiel und die überlegen dann, was man macht, ob man das Teil vielleicht noch irgendwo anders herkriegt oder ob man eine eigene Repro da angehen müssen. Das heißt, wir machen dann Zeichnung von dem Teil und wir schauen dann, wer dieses Teil nachfertigen kann.
Gibt es also Teile, die besondere Verdächtige sind da? Was geht da
also aus? Also das komplizierteste überhaupt ist das Kombi-Instrument vom Roadster. Das ist also wie so ein kompliziertes Uhrwerk. Und,
wieso ist das anders als beim Flügeltürer?
Weil es einfach, der Roadster ist ja der Nachfolger vom Flügeltürer. Und in der Zeit war es damals modern und Hype, ein Kombi-Instrument zu haben. Ne? Mhm. Es hatten also, früher gab es diese Rundinstrumente, wie eben auch beim Flügeltürer. Und dann war also die große technische Neuerung das Kombi-Instrument, wo man ein Instrument hatte, wo alles drin war, ne? Mit vier verschiedenen Anzeigen. Und das ist also da mechanisch gebaut wie ein Uhrwerk. Und das kostet auch als Teil, wenn du es heute irgendwo auf dem Markt gebraucht original kriegst, 20.000 Euro. Und manchmal kriegst du es halt überhaupt nicht. Und manchmal hast du halt ein Auto, wo, ich meine, das ist heutzutage nicht mehr so häufig, aber früher hast du einfach mal so einen Wrack bekommen, wo man dann aufgebaut hat, da hat das Instrument halt gefehlt. Ne? Und also haben wir irgendwann auch dieses Instrument nachgefertigt. Das war also die Kür in der Nachfertigung. Aber also im Grunde können wir jedes Teil, was man braucht und was es immer gibt, nachfertigen.
Mhm. Vielleicht ein bisschen perverse Frage, aber beim 600er Mercedes zum Beispiel gibt es ja in den einschlägigen Werkstätten tatsächlich auch Schlachtfahrzeuge. Gibt es sowas beim 300 SL auch? Schlachtfahrzeuge?
Das hat es früher natürlich gegeben. Da gab es in Los Angeles einen Schrottplatz. Das habe ich nur erlebt, waren 50 300 SLs auf einem Schrottplatz.
50 Stück?
Ja. Um Gottes Willen. Der Rudi Klein in Los Angeles.
Das gibt es so wahrscheinlich auch nicht mehr, oder?
Das gibt es natürlich nicht mehr. Und so Scheunenfunde werden natürlich immer weniger, weil einfach die Anzahl der Autos limitiert ist. Jetzt auf der Messe, wo wir in Paris waren, kam jemand zu unserem Stand und hat gesagt, also wir haben in der Tiefgarage seit 40 Jahren einen Roadster und jetzt gehen wir doch her. Also das war mal wieder so ein Erlebnis, cool. So wie es früher öfter mal war. Mhm. Und was einen irgendwo das Herz höher schlagen lässt.
Wie war der beieinander?
Ja, natürlich desolat. Kraut und drüben, also gerade, dass nicht die Hühner drin gewohnt haben. Mhm. Und das ist ja dann spannend, so ein Auto zu kriegen und wieder aufzubauen. Mhm. Aber das war früher, sagen wir mal, in den 90er und noch in den 2000er Jahren war das ja, im Jahr vielleicht weltweit 10 Autos, die irgendwo so aus der Garage mal geholt hat oder direkt auf dem Schrottplatz. Das war nicht unüblich.
Gibt es das noch oder wird es einfach nur viel, viel seltener statt?
Ja, es gibt es immer wieder mal und das ist natürlich heutzutage dann ein ganz besonderes Ereignis, was auch durch die Presse geht, wenn man so einen sogenannten Scheunenfund noch macht. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt in Paris, das war wieder so ein Scheunenfund und die Brabus-Leute haben auch vor ein paar Monaten in den USA so ein Auto gefunden. Also das gibt es immer wieder mal.
Die dann hier so landen von Kunden, das sind aber dann wahrscheinlich schon Fahrzeuge, die zum Großteil schon mal restauriert worden sind oder zum zweiten Mal schon restauriert worden sind.
Ja, Großteil der Autos ist restauriert in den 80er, 90er Jahren und eben relativ schlecht restauriert, nicht dem heutigen Standard entsprechend, sodass man das einfach nochmal machen muss. Ne? Hm. Das ist das Gros der Autos, die zu uns kommen und auch, sagen wir mal, prozentual von den 300 Ls, die es heute gibt, die Mehrheit, die einfach mittelmäßig restaurierte Autos sind. Mhm. Mhm.
Wie siehst du das? Also ich meine, seit du dir deinen damals für 40.000 gekauft hast, also Mark wohlgemerkt, ist ein bisschen was passiert bei den Preisen. Ist dir das eigentlich so recht? Ich meine, das hat dich natürlich zum reichen Mann gemacht, wenn man jetzt hier so schaut, wie viele Autos stehen hier? Ungefähr?
Ja, wir müssten 50? So, nein, über 70.
70?
Knapp 80 Autos haben wir.
Das sind alles deine?
Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich habe zwei eigene. Das eine ist ein Originaler, auf den ich sehr stolz bin, weil er von dem schillerndsten Playboy seiner Zeit stammt, von Porfirio Rubirosa. Und dann habe ich noch ein Auto, was für einen historischen Motorsport präpariert ist, und noch ein Roadster, der so ja, aufgebaut wird, so nach und nach. Mhm. Immer wieder mal ein bisschen, weil Zeit haben wir ja nie, weil wir immer voll mit Arbeit sind. Aber die anderen Autos sind alles Kundenautos, die halt zum Reparieren hier sind und ein paar auch zum Verkauf, aber die meisten sind zum Reparieren hier. Mhm. Mhm.
Aber wie geht es dir mit diesem Thema, dass diese Autos so wahnsinnig teuer geworden sind? Ich meine, wenn man reich werden will, ist das natürlich gut, gell? Dass die Autos mehr wert werden. Aber wie findest du so allgemein die Entwicklung? Stört dich das eher oder ist das,
findest du das eine gute Entwicklung? Es ist halt insofern schade, als die wirklichen Fans halt echt sich so ein Auto nicht mehr leisten können. Ne?
Hm, ich zum Beispiel.
Halt mehr der Gedanke der Investition da eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Und die Autos halt selten gefahren werden, sondern meistens in irgendwelchen Sammlungen verschwinden und ausgestellt werden. Finde ich persönlich ein bisschen schade, weil eigentlich schön ist, die Autos zu fahren. Und das war eigentlich gerade, also meine Motivation, wie ich damals die Firma aufgebaut habe, dass ich sicherstellen will, dass die Autos weiterfahren. Ne? Und insofern, also je wertvoller die Autos werden, desto weniger werden die gefahren. Das ist schon irgendwie schade. Aber ich veranstalte halt auch eigene Rallyes und mache bei anderen Rallyes mit, dass wir also schon auch dafür sorgen, dass die Autos noch bewegt werden.
Wie siehst du den Markt? Geht es da weiter nach oben? Was ist deine Prognose?
Also wir haben ja so einen Hype gehabt in den Jahren 14 und 15. Seitdem war es dann ruhiger bis vorletztes Jahr. Dann haben die Autos wieder angezogen, weil ich allgemein Angst vor Geldentwertung und so die Leute dazu getrieben hat, einfach in Sachwerte zu investieren. Das war da schon eine wichtige Rolle. Und insofern die Autos seitdem eigentlich nach oben gehen. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht weiter so bleiben sollte. Natürlich üben so Sachen wie jetzt der Ukraine-Krieg schon einen Einfluss aus und die Leute werden verunsichert. Aber das betrifft mehr so die Autos, die nicht so teuer sind. Also die 190 SL, Pagod und so weiter. Während also die 300.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt? Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Das ist da, also eigentlich, ja, da spürt man eigentlich so einen Einfluss nicht. Insofern denke ich, dass die Autos schon weiter nach oben gehen. Ich meine, es gibt ja auch immer mehr Leute, die ihre Firmen verkaufen und die wirklich viel Kohle haben und sich deswegen halt so ein Auto leisten.
Gibt es da andere Autos? Ich meine, du hast dich früher ja auch mit ganz anderen Fabrikaten beschäftigt. Gibt es da also Autos, wo du sagst, das reicht auch an 300 SL ran? Welche wären das?
Ja, sicher. Also ich bin jetzt nicht ein Mensch, der nur Mercedes im Kopf hat. Ich liebe alle schönen Autos. Ich habe nur irgendwann mal gesagt, wenn man sowas geschäftlich betreibt, dann muss man sich auf einen Fahrzeugtyp konzentrieren. Ne? Ich mag genauso einen BMW 507 oder einen Jaguar XK120 oder einen Ferrari Short Wheelbase. Ja, also, oder hinter dir steht ein Messerschmitt Tiger,
ja,
den ich auch sehr heiß finde.
Ja.
Gerade ich komme aus Regensburg, da hat man sich einen besonderen Bezug zu sowas. Mhm. Also ich begeistere mich für jedes schöne alte Auto.
Jetzt hast du gerade schon den Playboy angesprochen, der dein 300er wahrscheinlich als Erstbesitzer gefahren ist.
Ja, ja.
Da gab es ja noch so ein paar andere, ja? Berühmte Persönlichkeiten.
Na, man muss sich klar sein, damals war das Auto schlechthin, das schnellste und beste Auto. Und dann haben natürlich auch die Prominenten seinerzeit sich diese Autos bestellt und fast jeder hat so ein Auto gehabt.
Mhm.
Nur ist es leider nicht immer dokumentiert. Ne? Also das ist relativ selten, dass man so wirklich nachweisen kann, der und der hatte das Auto.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Also in meinem Fall war es einfach, weil in den Auslieferungspapieren, also bei Mercedes gibt es zu jedem Auto so ein Auslieferungspapier, was man sich kommen lassen kann.
Mhm.
Da stand der Ruby Rosa obendrauf. Ne?
Mhm.
Und da war es an sich klar. Aber das ist nicht immer so, weil oft stand dann auf der Datenkarte irgendein Händler drauf, der es dann eben an die jeweilige Person verkauft hat. Aber man tut ja inzwischen auch Ahnenforschung betreiben und kommt dann immer wieder mal drauf, dass das Auto speziellen Vorbesitz hatte. Und dann ist das natürlich immer wieder was Schönes, wenn man herausgefunden hat, dass irgendein Prominenter damals das Auto hatte. Wie jetzt zum Beispiel der schwarze Flügel da hinten war vom Frank Sinatra.
Echt? Der hier gleich oder der hintere?
Der hintere.
Mhm.
Und naja, also die Vorstellung, dann wäre da alle zum Beispiel bei meinem Auto Ruby Rosa, da saßen viele von den Filmsternchen der 50er Jahre drin und es gibt Geschichten, wie er in Paris da die Champs-Élysées mit der Chacha Gabo gefahren ist und so weiter. Das ist irgendwie dann schon einfach, es ist ein Step back in time, ja, überhaupt mit den alten Autos, und wenn man dann das mit so Geschichten verbinden kann, dann ist es umso schöner.
Umgekehrt ist ja heute auch so, es gibt ja nach wie vor auch Menschen, die vielleicht auch ein bisschen prominent sind oder genug Geld haben, so ein Auto fahren. Ich habe gesehen, du hast dich auch persönlich ums Auto von Nico Rosberg zum Beispiel gekümmert.
Mhm.
Ist das dann auch sowas, was du gerne machst? Irgendwo hinfliegen und den Vergaser einstellen? Oder, na, Entschuldigung, es ist ja ein Einspritzer, aber sich um da Details zu kümmern?
Naja, es ist natürlich schon oft spannend, was man so erlebt. Also, da wird es einem schon nicht langweilig. Das ist schon oft sehr interessant. Aber ich muss sagen, also das, was so mir an der Sache am meisten Spaß macht, ist, ja, diese Autos wirklich in ihrer Restaurierung zu verfolgen und zu schauen, dass das so gut wie möglich und immer besser wird. Ja? Dass man nicht stehen bleibt, sondern schaut, dass es auch besser organisiert abläuft. Und man am Ende ein besseres Ergebnis hat und dass die Autos dann wirklich einwandfrei fahren und man zufriedene Kunden hat. Und das ist eigentlich das, wo mein Fokus am meisten drauf ist.
Mhm. Bist du dann viel so als fliegender Doktor unterwegs oder hast du da noch Mechaniker dabei, die dich begleiten? Oder macht ihr sowas, wenn ich als 300 SL-Fahrer in Australien ein Problem habe?
Naja. Also wir schicken unsere Mechaniker schon weltweit.
Mhm.
Und ich bin meistens unterwegs, wenn es um Befundungen geht oder um Begutachtungen von Autos. Weil ich halt so nicht nur die Technik beurteilen kann, sondern halt auch die Originalität, die Karosserie und so weiter. Und da bin ich dann meistens selber unterwegs.
Du hast gesagt, du fährst auch Veranstaltungen mit dem SL, auch Rennen.
Ja.
Was sind da so deine liebsten Veranstaltungen?
Also ich habe ja einfach angefangen, die 300L zu restaurieren, weil ich Spaß an der Sache hatte. Und ich bin früher nie Rennen gefahren oder war irgendwie ein Fan von Autorennen. Aber je mehr man sich mit der Geschichte vom 311 befasst hat, desto klarer war eigentlich, dass das ja früher mal ein Rennauto war. Und dass das Auto, also das ist damals auf allen Rennstrecken der Welt unterwegs war. Mhm. Dann habe ich gedacht, also wenn die Autos damals so erfolgreich waren, warum sieht man denn heute kein 311 mehr bei den Oldtimer-Rennen? Ne? Und dann habe ich jetzt fast einfach mal mit. Ne? Und das lief an sich ganz gut. Und dann
wo war das?
Das erste Mal in Nürburgring beim Oldtimer Grand Prix, 95. Sind wir mit einem Flügel und einem Roadster mitgefahren. Und
kann man auch schnell mal in die Leitplanke denkeln dabei.
Ja, ja, natürlich, ab und zu. Das, man will es ja nicht, aber man will halt auch schnell sein. Und deswegen fährt man immer am Limit und dann passiert hin und wieder mal was. Ne? Aber wir waren relativ erfolgreich unterwegs und haben halt dann auch immer entwickelt und verbessert und sind dann also immer weiter nach vorn gekommen und haben dann auch nach einigen Jahren schon die ersten Rennen gewonnen. Also ich selber würde mal sagen, wo ich am meisten stolz drauf bin, ist, dass ich im Jahr 99 die Carrera Panamericana gewonnen habe. Also von ungefähr 50 historischen Autos waren wir eben die ersten, dem 8 Tage lang gedauerten Rennen in Mexiko. Also es ging auf Zeit. Ne? Mexiko geht auf Zeit, nicht wie die Milli-Milli, aber es auf Gleichmäßigkeit geht. Also haben wir damit eben auch demonstriert die Qualität unserer Arbeit. Also ich war nie einer, der groß Annoncen schaltet und ein Glashaus aufbaut und erzählt, dass er der Beste ist, sondern wir wollten das einfach beweisen, auf der Rennstrecke zeigen, dass unsere Autos eben halten und entsprechend gut performen.
Das ist wahnsinnig aufwendig, oder? Da muss man ja nicht nur ein Auto nach Mexiko schaffen, sondern auch noch ein Mechanikerteam und eine Kiste mit Ersatzteilen.
Ja, Mexiko ist schon aufwendig. Ne? Man muss das Auto rüberfliegen und dann durch den Zoll. Ne? Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wenn Mexiko war, da ging das Auto ewig nicht durch den Zoll. Ja? 4 Tage. Aber am Abend vor dem Rennstart, da war es immer noch nicht draußen. Irgendwann in der Nacht haben sie es freigegeben und dann kam das Auto in der Früh um 6 Uhr am Start an und um 8 Uhr war der Start. Das war sehr spannend, ja.
Aber war alles okay? Nicht im Container zerdetscht oder irgend sowas?
Nein, war alles okay. Aber das war eine Katastrophengeschichte von A bis Z, der erste Einsatz. Da war dann auch noch Hurricane, da wo der Start war, in Veracruz war das, war Hurricane, ja. In dem Hotel übernachtet, da hat es reingeregnet, da war in der Früh. Alles, was ich am Papier hatte, ein einziger Matsch, also Pass. Traveler-Checks, alles war ein einziger Matsch. Und dann kam das Auto eben gerade an und dann wusste man nicht, wo der Start ist. Und also es war ein einziges Chaos. Und die Straßen waren auch ein Chaos, ein Schlagloch nach dem anderen. Ich weiß nicht, der Start nach 150 Meter war irgendwie das erste so ein amerikanischer Schlitten oben in einem Baum gehangen. Ja. Und in der ersten Etappe fuhr man dann über eine Brücke, wo mittendrin Löcher waren. Also
nach unten?
Ja, Löcher, wo man einfach nur 2 so Spuren waren. Ja, und mittendrin, also konnte man einfach nach unten sehen. Und das war die erste Speed-Etappe. Also das war völlig crazy damals. Ja. Aber das war das erste Jahr Carrera Panamericana. Da ging irgendwie alles schief. Und im zweiten Mal ging alles gut. Und wir haben gewonnen. Also es war sehr spannend in Mexiko immer.
Tut es dir dann so ein bisschen leid ums Auto manchmal oder ist es eher so, dass du das Gefühl hast, das ist genau das, wofür das Auto gebaut worden ist?
Also es ist ja klar, im Rennauto, da hat man wenig Originales. Ne? Da hat man auch keine originale Karosserie, sondern eine Außenhaut, die selber gedengelt ist. Ne? Weil ich würde nie, also zum Beispiel mein Ruby Rosa, der sehr original ist oder überhaupt ein originales Auto, im Rennen einsetzen, wo die Gefahr ist, dass da ein schwerer Schaden ist. Ne?
Also es ist mehr so eine Renngurke.
Es ist eine Renngurke und wenn da was passiert, dann richtet man es eben. Ne? Ja. Insofern hat man da auch keine Skrupel. Ne? Es geht halt immer darum, man fährt Rennen, um zu gewinnen. Das heißt, man ist da halt am Limit und da denkt man nicht dran, was dem Auto passieren könnte. Ne?
Mhm. Wo geht so das Thema Auto für dich hin? Also wenn da draußen sind immer mehr Elektroautos, es gibt Diskussionen über CO2 und sowas. Wie siehst du die Oldtimer-Welt der Zukunft?
Also ich sehe keinerlei Gefahr, dass man mit den Autos mal nicht mehr fahren darf, weil die Autos sind Kulturgut und man ist ja dabei, Sprits zu entwickeln, die weitgehend klimaneutral sind. Die gibt es ja auch schon, zwar nur in kleinen Mengen, aber das ist mit Sicherheit die Zukunft für den Verbrennermotor und ist meiner Meinung nach auch das einzig Senkrechte. Also das Elektroauto ist für mich eine absolute Sackgasse und nur eine vorübergehende Erscheinung. Ist vielleicht für den Stadtverkehr interessant, aber sonst nicht. Es wird in Zukunft Brennstoffe geben, die weitgehend klimaneutral sind und damit kann der Verbrennermotor und insbesondere auch können die Oldtimer weiter betrieben werden. Und ich denke auch, dass gerade diese zunehmende Automatisierung bei den modernen Autos dazu führt, dass die alten Autos mehr gesucht werden und mehr geschätzt werden. Weil mit einem alten Auto oder klassischen Fahrzeug, wie man es so schön nennt, da bestimme ich, was passiert. Und bei den modernen Autos ist es immer mehr so, dass das Auto dich fährt. Ja, und also ich kann das gar nicht haben. Ne? Ich mag das Auto fahren und will mir nicht vom Auto sagen lassen, wie ich zu fahren habe. Ich glaube, dass das also große Perspektive sogar für die alten Autos ist, ja? Dass man da eben Herr über das Auto ist und das viel mehr Spaß macht als die Autos der Zukunft. Die ist es zwar alles easy, aber Spaß macht es keinen mehr.
Jetzt bist du ja noch ein junger Kerl, aber was wird denn aus HK Engineering, wenn du irgendwann nicht mehr da bist? Machst du dir da über sowas Gedanken?
Ja, natürlich, klar. Und also mir war immer schon die Ausbildung von Lehrlingen und die also Gewinnung von jungen, guten, neuen Leuten ganz wichtig. Damit die Erfahrung, die sich bei uns in der Firma im Laufe der Jahre angesammelt hat, nicht verloren geht. Ich habe auch also ein paar einige alte Hasen, die auch sehr wichtig sind. Aber insgesamt ein sehr junges Team von guten Leuten, wo ich sicher bin, dass die mal das, was ich da so angefangen habe, entsprechend weiterführen können. Mhm. Ich habe also nicht vor, da irgendwie an die Chinesen zu verkaufen oder so. Das kommt nicht in Frage. Mir ist wichtig, dass das, was ich da aufgebaut habe, wo ich in gewisser Weise auch stolz drauf bin, dass das weiter besteht. Hab zwar eine Tochter, vielleicht hat immer Lust, das zu machen, die ist halt erst 14. Aber wichtig ist, dass ich einfach hier aus den eigenen Reihen Leute so ja, in die Spur bringe, dass die das Ganze mal allein weitermachen können.
Mhm. Wie lange machst du das noch machen? Selber?
Ich habe Spaß daran, ich mache das so lange, bis ich umfalle. Und ich fühle mich ziemlich gut. Das heißt, ich denke, dass ich sicherlich da noch geraume Zeit hier die Sache weitermachen kann und habe auch durchaus Projekte. Also ich denke, dass ich als nächstes in den Emiraten eine HK aufmachen werde, weil
obwohl die nur neue Sachen wollen, haben wir noch vorhin gesagt, gell? Ja. Aber gibt es trotzdem genug Leute, die sich für die guten alten Autos interessieren?
Es gehen immer mehr Europäer dahin, die nehmen auch ihre Autos mit und da gibt es keinen, der mit den Autos umgehen kann, der die Autos instand halten, reparieren kann. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man das schafft, weil das Auto die Entwicklung der Oldtimerei behindert, weil die Leute Angst haben, so ein Auto zu kaufen, wenn keiner da ist, der das am Fahren halten kann. Mhm. Da war ja im Dezember die sogenannte Mille Miglia in den Emiraten, wo wir eingeladen worden sind und mitgefahren sind. Und da habe ich eben gesehen, wie da die Lage ist. Es gibt viel Oldtimer-Interessierte, es gibt auch immer mehr Europäer, die da hinziehen. Und da braucht es eine Firma, die sich um diese Autos kümmert. Das ist so eins meiner nächsten Schritte, die ich vorhabe. Also wir wollen nicht stehen bleiben, sondern geht immer nach vorne.
Immer weiter. Mhm. Vielleicht nochmal kurz zu den Immobilien. Ich habe gesehen, du hast oder hattest auch mal ein Schloss in Ostdeutschland sogar.
Ja.
Hast du noch oder nimmer?
Nein. Also ich bin ja nicht nur Fan von alten Autos, sondern auch Fan von historischen Gebäuden. Und in dem Zusammenhang ist mir eben mal dieses Schloss da in Brandenburg einfach so über den Weg gekommen und ich habe das dann billig gekauft, restauriert und das ist echt eine tolle Sache. Aber es ist halt ewig weit weg und Im Grunde darf man sich nicht verzetteln. Die Energie, die mir das gekostet hat, die ist halt hier weggegangen. Und deswegen habe ich das dann wieder abgegeben, um mich also einfach mehr auf das, was ich hier mache, konzentrieren zu können.
Du hast so wahnsinnig viel Liebe reingesteckt, gell? Ich meine, ihr habt sogar einen alten Turm wieder aufgebaut und solche Geschichten.
Naja, wir haben sogar einen Denkmalpreis gewonnen für das Schloss damals, ja.
Wie schwer fällt einem das dann, das wieder loszulassen, wenn man so viel da rein investiert hat?
Ist schon schwer gefallen, aber ich sag, man muss auch manchmal vernünftig sein. Ne? Man darf sich nicht verzetteln. So. Ist sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Ja. Also, mit eigenem See und so. Also das Schloss auch richtig schön da. Und nichts drumherum. Also,
ja. Am Ende der Welt, ne?
Schon sehr weit weg. Ist ja so, ich meine, mir ging es nie um den Besitz. Ich mache die Sachen, die ich gern mache, die mir Spaß machen. Mir macht Spaß, was aufzubauen, was zu schaffen. Aber das Restaurieren von dem Schloss hat mir mehr Spaß gemacht als das Besitzen. Insofern war das eine richtige Entscheidung. Also es war dann auch, dass ich hier am Sanieren war. Und das hat mich auch irre viel Geld verschlungen. Weil wenn man es gescheit macht, dann kostet halt die Restaurierung von so alten Gebäuden sehr viel. Also hier diese Betondecke einzuziehen, war ein Wahnsinnsaufwand in das bestehende Gebäude. Ja. Aber Vorschrift musste man machen. Es war mir wichtig, das hier alles wirklich gut zu machen und gut zu Ende zu bringen, als jetzt das Schloss zu halten.
Was ist denn dir lieber, ein Roadster oder ein Flügeltürer?
Es sind eigentlich zwei verschiedene Autos. Also auf der Rennstrecke ist der Flügeltürer eigentlich das schönere Auto, weil leichter und spritziger. Aber so zum Cruisen und so von der Optik finde ich den Roadster eigentlich schöner. Also ich finde vor allem das Hinterteil vom Roadster irre gut gelungen. Und für mich ist die schönste Version der Roadster mit dem Hardtop. Mhm. Roadster mit Hardtop ohne Stoßstangen. Das ist das, wo ich am schönsten finde.
Und so für einen Fahrer, wie sieht es da aus? Ich bin da noch nie mit dem Flügeltürer mitgefahren, aber ich höre immer nur, dass da ganz schön warm wird da drin.
Das ist so eine Legende. Das ist in Wirklichkeit nicht so schlimm. Schlimm ist, wenn die Autos schlecht restauriert sind, so wie es in den 80er, 90er Jahren, weil da werden einfach alles zerlegt, wieder zusammengebaut und haben die ganzen Dichtungen, die es da gibt, vergessen. Ja. Und dann kommt natürlich die ganze Hitze vom Motorraum und vom Auspuff in den Innenraum. Ne. Und dann stirbst du in dem Auto, wenn es mal heiß ist. Ne. Wenn wir heute ein Auto restaurieren, dann ist es was ganz was anderes. Dann wird es da innen nicht heiß. Ne. Wir tun dann, da wo der Auspuff ist, auch zusätzliche Isoliermatten unten anbringen. Ja. Also das ist bei weitem nicht so schlimm, wie man erzählt wird. Wir bauen auch auf Wunsch Klimaanlagen ein, aber also wenn es so normal schön warm ist, dann ist das wirklich kein Problem. Und du kannst die Türen auch aufmachen, so. Sogar wenn du über Land fährst und du willst so ein bisschen die Landschaft genießen.
Machst die Tür auf.
Schon hast du ein Cabrio.
Macht das der Mechanik nichts, wenn man da so mit wackelnder Tür durch die Gegend fährt?
Naja, theoretisch. Also wenn es jetzt ein perfekt restauriertes Auto mit perfekten Spalten hast, dann ist schon ein bisschen Risiko. Also wenn du da mal mehr wie 100 fährst, dass die Tür ein bisschen verzieht. Aber so normal, also ich mache bei meinem Auto die Türen immer auf. Mhm. Und dann gibt es kein Problem. In Le Mans ist uns mal eine Tür davon geflogen, aber nicht, weil sie offen war, sondern weil sie sich unter dem Fahren gelöst hat, bei entsprechend hoher Geschwindigkeit. Und der Fahrtwind hat ja ihre Kraft, die Tür gleich komplett mit den Scharnieren weggeflogen. Ja.
Fahrertür oder Beifahrertür?
Beifahrertür.
Ist ja nicht so schlimm, oder?
Ja, weiter, oder? Ist nicht schlimm. Aber
so. Oder durfte man immer weiterfahren?
So.
Musste halt jemand die Tür einsammeln.
Die Tür haben wir wieder gefunden und damit Klebeband wieder eingeklebt für die nächste Session.
Dann sage ich jetzt einfach mal herzlichen Dank, Hans Kleißl, für deine Zeit und für das sehr, sehr spannende Gespräch.
Gerne, vielen gerne. Dank. Gerne, immer wieder.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
das war es tatsächlich schon wieder mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mit dem Mercedes 300 SL und mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleißl, bei dem ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken muss. Für seine Zeit und Geduld, fürs frühe Aufstehen am Samstagmorgen extra für Motorikonen und für die vielen Stories und Details, die er uns mitgebracht hat. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei euch allen da draußen fürs Zuhören und dranbleiben und kommentieren und Nachrichten schicken. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier in 2 Wochen wieder hören. Dann mit einem Auto, das euch sicher ein bisschen überraschen wird, aber ganz sicher nicht langweilen wird. Und mit einem Gast, der eine echte Legende ist. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell und wenn doch, dann macht am besten die Flügeltüren richtig fest zu. Euer Hans Neuwert. Den Mercedes 300 SL im zweiten Teil dieser Folge mit meinem wunderbaren Gast Hans Kleißl, dem absoluten Experten. Absolut. Was ist denn absolut? Über das Thema Scheunenfunde, die es natürlich auch beim SL in Mexiko gibt. Was im SL? Nein. Ah, falsche Zeile. Okay. Über ein echtes Horrorrennen von Hans Kleißl mit seinem 300 SL in Mexiko. Mexiko. Von Hans Kleißl mit seinem 300 SL in Mexiko. Wie komme ich auf Mexiko?